möchte den Predigttext für heute lesen. Er steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 20. Eine wichtige Aussage, was uns Jesus Christus im Leben unserer Gemeinde zu bedeuten hat. Jesus Christus ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, mit seiner ganzen Fülle in Jesus zu wohnen und durch ihn alles zu versöhnen mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Herr, schließ uns dein Geheimnis selbst auf. Amen. Was kann nicht alles heute die Medizin? Man fragt sich ja manchmal, ob das noch gut ist, was da so getan wird. Man kann ja in einem Menschen allerhand Organe ersetzen. Sie kennen Menschen, denen man wichtige Körperteile amputiert, ersetzt durch Prothesen. Sie kennen, wie man Maschinen an die Stelle von kostbaren Organen bringt, etwa eine künstliche Niere, wie man am Herzen herum operieren kann. Das alles ist heute möglich. Wie ich neulich da in der Zeitung wieder von dem Menschen las, der offenbar hier vom Nabel ab amputiert ist. Da habe ich immer gemeint, ist das wirklich möglich oder ist das nur so ein Zeitungsmärchen? Ist das überhaupt noch ein Mensch? Aber da wurde geschrieben, der lebt seit einiger Zeit mit dieser totalen Operation seines Körpers. Nur der Oberteil lebt weiter. Aber es gibt eine Amputation, die ist in jedem Fall tödlich. Das ist Kopf ab. Ich kenne jedenfalls bis heute noch keine Kopfprothese, die man tragen kann. Vielleicht kann es die Wissenschaft eines Tages ermöglichen, dass man einen menschlichen Körper noch einige Stunden weiterleben lässt, irgendwie ohne Kopf. Aber das ist ja kein Menschenleben mehr. Der Kopf ist das Entscheidende unseres Leibes. Und darum pflegen wir unseren Kopf auch so. Haben Sie ihn auch heute Nacht so sorgfältig auf den Kissen gebettet? Wir Schwaben machen das ja besonders schön. Wir haben so doppelt große Kissen als die Menschen der übrigen Welt, die Heipfel. Und damit der Kopf recht angenehm ruhen kann, das ist wichtig. Und dann heute Morgen, dann haben wir uns vor den Spiegel gestellt. Das ist wichtig. Und unseren Kopf geschmückt, dass er schön aussieht, noch schöner, als er sowieso schon ist. Und haben uns sauber gerichtet. Der Kopf spielt eine ganz wichtige Rolle in unserem Leben. Er ist gleichsam das Markenzeichen unserer Persönlichkeit. Und darum macht man ja auch in unseren Personalausweis ein Bild von unserem Kopf hinein. Das ist ja nicht selbstverständlich. Sie haben doch so einen schönen Körper und so schöne Körperteile, aber die meisten Körperteile verhüllen wir unter Kleidern. Und ausgerechnet den Kopf haben wir zum Zeichen ausgesucht. Ich denke, wie so ein Zöllner am Brenner oder an der Salzburger Autobahn am Tag Zehntausende von Touristen an sich vorüberströmen lässt, er sieht immer nur die Köpfe an. Und an dem prüft er die Menschen, was drunter hängt. Ein Zentner, zwei Zentner oder vier Beine oder so. Interessiert ihn nicht. Er sieht nur die Köpfe, immer nur die Köpfe. Das ist das Markenzeichen eines Menschen. Das Entscheidende, auf das alles ankommt. Und dieses Bild greift nun Paulus auf. Und macht daran etwas deutlich von der weltweiten Gemeinde Jesu. Vom Volke Gottes, von den Christen. Es kann passieren bei den Christen, die der Leib Christi sind, dass da auch solche Amputationen geschehen. Und wir sehen die Schäden am Leibe Christi. Da fehlen wichtige Organe. Da ist viel krank. Der Körper arbeitet nicht richtig. Aber das Entscheidende ist der Kopf des Leibes. Das Haupt ist Jesus Christus. Wenn der Körper mit dem Haupt verbunden ist, dann kann nichts geschehen. Nun sagen Sie nicht so schnell, darüber sorge ich mich nicht, darüber sorge ich mich sehr. ob bei uns Christen die Verbindung zum Haupt richtig ist, bei allen anderen Krankheiten, die möchte ich heute einfach einmal gar nicht so wichtig nehmen. Die Krankheiten der Gemeinde Jesu, des Volkes Gottes, sondern ob die Verbindung zum Haupt, zu Jesus Christus hin stimmt. Das ist doch die entscheidende Frage unseres Gemeindelebens. Wenn wir von Kirche, wenn wir von Gemeinde reden, dann fällt uns ja irgend sofort etwas ein. Wir stellen uns darunter etwas vor. Wir meinen, ich Gemeinde höre, vielleicht stellen Sie sich ein Gebäude vor, vielleicht stellen Sie sich einen Pfarrer vor, vielleicht stellen Sie sich Glockengeläute vor. Man hat so Assoziationen in seinem Kopf. Vielleicht fallen Ihnen ein paar Menschen ein, die Sie ärgern und sagen, immer die Christen. Gibt so Assoziationen, die wir haben. Wir sollten, wenn wir Gemeinde hören, nur die Assoziation haben, das Haupt, das Markenzeichen der Gemeinde, Jesus Christus, das ist das Entscheidende, auf das alles ankommt. Luther hat ja ungern das Wort Kirche benutzt, aus verschiedenen Gründen. Er hat viel lieber von der Christenheit gesprochen. Erinnern Sie sich, im Katechismus spricht er von der Christenheit. Aber auch wenn wir Christenheit hören, dann denken wir an eine zerspaltene Christenheit, wir denken an Konfessionen. Wir sollten das anders hören. Wir sollten an das Haupt des Leibes denken und von dort her alles neu verstehen, wenn Jesus Christus so organisch mit seiner Gemeinde, mit seinem Volk verbunden ist, dann kann man große Dinge von seiner Gemeinde sagen. Und ich habe heute 5 Punkte, wo ich es Ihnen zeigen will, was das alles für Folgen für die Gemeinde Jesu hat in der Welt. Das Erste, dann ist die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes, ganz harmonisch geeint. Ganz harmonisch geeint. Das ist ein Thema unseres Jahrhunderts, wie man die Christen an einen Tisch bringt. Diese zerstrittene und zerspaltene Schar, einer kämpft gegen den anderen. Da ist ein Krüpplein und hier ein Krüpplein. Wer weiß denn noch überhaupt, wie viel es da gibt, die im Namen Jesu in der Welt sich versammeln. Nur immer wieder müssen Sie darauf achten, das ist nicht nur in der Christenheit, in den Konfessionen so, fast in jeder Gemeinde ist es so. Da zieht der eine in die Richtung, der andere da, da sind die jungen Leute mit ihren Ideen, da sind die Älteren, da sind die Hauptamtlichen, da sind die Ehrenamtlichen, da sind die, die vom freien Werk her denken, da sind die Organisierten und dort sind die kirchlichen Gruppen. Wie kriegt man denn alle unter einen Hut? Das Rezept, das uns viele empfehlen, dass man eine einheitliche Organisation schaffen soll, das nützt ja nichts, weil in den Organisationen das Widereinander genauso losgeht. Wenn wir wieder zurückgehen zu dem, was Jesus geplant hat. Er ist das Haupt. Und der Kopf eint die verschiedenen Glieder. Wenn wir unter dem Haupt Jesus Christus geeint sind in unserer ganzen Verschiedenheit, nur das Haupt über uns haben, dann auf einmal sind wir ganz harmonisch geeint. Die Frage ist, die wir heute stellen müssen, wenn nach der Einheit der Christen gefragt wird, geht es allein um die Autorität Jesu Christi? Kein anderes Argument soll mehr ziehen, als allein der erhöhte Herr Jesus Christus. Oder wenn wir in einer Gemeinde Nöte haben, zusammenzukommen, dann sollen wir uns Zeit nehmen und sagen, lasst uns zuerst miteinander beten und hören auf das Wort Jesu. Und dann werden wir zusammenfinden. Das ist die alte Weglinie der evangelischen Allianz, die die Väter entdeckt haben im letzten Jahrhundert und die auch in der früheren Zeit der Jahrhunderte nie entdeckt war, sondern praktiziert wurde über alle Kirchengrenzen hinaus. Lasst uns versammeln unter dem Wort Jesu. Mehr braucht's nicht zur Einheit der Christen. Da, wo das Evangelium gepredigt wird und Menschen sich gehorsam unter dieses Wort drunter stellen, da gibt's auf einmal harmonische Einheit. Harmonische Einheit. Ich möchte einfach Widerstand leisten, wenn man heute mit anderen Künsten Einheit der Christen sucht. Dort wird es nicht gelingen. Als allein unter der Autorität des Hauptes, allein unter der Autorität Jesu. Und das Schlimmste, was gegenwärtig passieren konnte, um die Einheit der Christen zunichte zu machen, ist, dass in unserer Christenheit die Autorität und Würde Jesu umstritten ist. Seine Göttlichkeit, sein Werk, seine Erlösung. Dann können wir uns ja nicht mehr einen. Dann haben wir ja nicht mehr dieses gleiche Wort, das über uns steht. Dann sind wir ja nicht mehr miteinander mit dem Haupt verbunden. Lasst uns ihn suchen. Lasst uns aufsehen auf ihn und dann die Gemeinschaft untereinander haben. Ohne ihn können wir nichts. Und lasst uns alles andere zurückdrängen vor dem, was Jesus heute als das Haupt, als der Herr über uns will. Der erste Punkt, wir haben Harmonie untereinander, wenn er das Haupt ist. Das zweite, wir können auftrumpfen. Ich kann normalerweise mit meinem Christenleben nicht auftrumpfen. Ich beneide die, es gibt ja solche, die immer groß reden können, wie ihr Leben zeugnishaft ist, wie sie Beispiel geben, möchte sie warnen. Schauen Sie nur nicht so genau drauf. Mein Leben ist nicht zeugnishaft. Ich bin ein Anfänger und Sie bleiben es sicher auch. Bis zum Ende ihres Lebens. Sie sind durch ein Wunder des Erbarmens Gottes gerecht geworden. Wie kann man dann auftrumpfen? Wenn man seinen eigenen Christenstand immer wieder ansieht, dann wird man beschämt und ist traurig. Warum geht's denn überhaupt nicht vorwärts? Ich kann nicht auftrumpfen und sagen, da schau mal an, was wir Christen sind. Der Paulus hat mit seinem Christenstand auftrumpfen können. Und zwar hat er sich immer so gesehen, dass er mit dem Haupt Jesus Christus verbunden. Das Haupt ist Christus, ich gehöre zu ihm. Ich bin doch ein Glied an seinem Leib. Einfach dieses Bild genommen, wie wenn wir ein Stück eines Körpers sind, ein Gliedmaß, so gehören wir doch jetzt zum Haupt. Und dann sagt er in diesem Wort etwas ganz Wichtiges. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Der ist ja schon hindurch durch die ganzen Weltnöte. Der hat doch schon den Tod überwunden. Der ist ja schon aus dem Grab auferstanden. Der hat ja schon die ganzen Probleme mit dieser alten Welt hinter sich. Und das ist für Christen ein Triumph. Ich kann mich jetzt einfach freuen und sagen, Herr, ich darf auftrumpfen und sagen, du bist schon hindurch durch die Todesnöte, durch die Anfechtungen dieser Welt. Du wirst mich auch noch durchziehen. Lässet auch ein Haupt sein Glied, welches es nicht nach sich zieht. Natürlich sind wir alle Problemfälle im Christentum, aber ich will mich doch nicht dauernd beäugen und meinen Puls fühlen und sagen, ach ja, und ich mit meinem brüchigen Christenleben und dauernd so um mich selbst kreisen, sondern ich will mich daran freuen, dass ich Glied an seinem Leibe bin und dass er das Haupt ist und dass er schon hindurch ist. Und der Paulus sagt dann, ich möchte immer mehr entdecken von seiner Auferstehungskraft. Durch das Haupt kommen jetzt schon die neuen Kräfte in unser Leben. Und diese neue Kraft ist der Heilige Geist, der in unserem Leben Raum sucht und wirken will. Das ist wunderschön, wo wir jetzt ihm schon Platz geben können. Unser Leben ist dann nur ein Rohmaterial für das, was er daraus machen will. Das griechische Wort, das hier steht der Erstling, das ist mir immer im modernen Wort der Prototyp. Wenn jetzt die neue Autoausstellung in Frankfurt kommt, dann bringen manchmal die Autofabriken einen Prototypen her. Das ist der erste Typ einer neuen Serie. Die Serie wird nachher auf Band gelegt, aber da wird zuerst ein Modell gemacht. Und nachdem werden die anderen alle produziert. Das ist so ein Ausstellungsexemplar, damit die Kunden wissen, wie das andere Mal aussieht. Jesus ist der Prototyp der neuen Schöpfung, der Erstling. An dem kann man sehen, wie einmal vollendetes Christenleben aussieht. Wir werden in sein Bild gleichgestaltet werden. Auch wenn ich heute noch äußerlich nichts davon darstellen kann, sondern alte, sterbliche Mensch bin, freue ich mich, weil ich mit dem Haupt verbunden bin. Paulus war so zuversichtlich. Ich bin derselben guter Zuversicht. Der, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Er hat angefangen, ihr gehört doch zum Haupt, dann wird er das auch noch zum Ziele bringen. Und von den schwierigen Gemeinden seiner Zeit, es waren auch schwierige Gemeinden, dass es klar ist, die Ludwig-Hofer-Gemeinde ist eine Gemeinde, wir haben keinerlei Spannungen und durch die Güte ihrer Glieder, vielen Dank, nicht, dass Sie meinen, wir reden hier in aktuellen Notständen, sondern ich meine, die ganzen Schwächen unserer Christenheit überhaupt, die dürfen wir auch vergessen und sagen, dass das sei die Gemeinde, die da nicht habe, ein Flecken oder eine Runzel. Wir sehen sie schon in der Vollkommenheit Jesu, der Erstling, der Prototyp der neuen Schöpfung. Drittens, wenn er das Haupt ist, dann gibt es in der Gemeinde eine unerschöpfliche Vielfalt. Wenn man heute versucht, die Christen unter einen Hut zu bringen, dann kann man jedem nur eine aufs Haupt geben und sagen, du musst dich einschränken, du musst Rücksicht nehmen auf den anderen, du musst dich an den anderen anpassen, du musst auf dies und auf jenes achten. Da werden wir irgendwie äußerlich geeint. Das ist mir wie so ein Pyramidenbau, wo jeder emporstehende Stein abgeschlagen wird, damit er so eine glatte Fläche gibt. Da darf keiner exzentrisch herausragen. Im Neuen Testament wird die Gemeinde Jesu ganz anders gesehen. Da gibt es die merkwürdigsten Leute. Und darum hat uns ja Gott so ganz verschiedene Naturells, Begabungen und Eigenarten gegeben. Jeder von uns ist doch ein Original. Ein ganz anderer Typ. Das ist ja so schade, wenn der Pfarrer allein die Gemeinde manipuliert. Dann wird das alles auf seine Person hin zugeschnitten. Im Neuen Testament gilt die große Vielfalt der Gemeinde. Und jetzt kommt noch einmal das Bild. Wie beim Körper. Ein Fingerglied, was völlig anderes ist als ein Ohrläppchen. Ein Fußzeh, was völlig anderes ist als ein Auge. So ist jeder von uns ein ganz anderer Typ, auch als Christ. Auch in seinem Platz, den ihn Gott zuweist. Wie furchtbar, wenn man jetzt sagen muss, du musst werden wie der. Du musst ein bisschen aufpassen, du störst die Einheit. Ach, ich finde das so schön. Sie wissen, dass ich auch so ein Mensch bin, der manchmal so ein bisschen aus der Reihe springt, dass ich heute nicht den ordentlichen Predigtext predige und so. Aber es ist ja schön, wenn man das auch noch darf, wenn nicht da die Einheit gesucht wird, in Zeremonien und in Formen, in Äußerlichkeiten. Lass doch da die Vielfalt. Die Glieder des Körpers hängen zusammen durch das Haupt, dem sie gehören. Und das Haupt gibt die Dienstanweisung für jedes Glied. Normalerweise sollte man das ja nicht tun, dass man redet, bevor man denkt. Es gibt Leute, die es trotzdem andersherum tun, die zuerst reden, dann erst denken. Denn normalerweise ist es ja so, dass der Kopf das Signal geben soll, was wir reden. Und was die Hände tun, das soll vorher vom Kopf überhaupt überlegt sein, geplant und beauftragt sein. In der Christenheit ist es notwendig, dass jedes einzelne Glied in seiner ganzen Verschiedenheit, die Brüder von der Heilsarmee und unsere Brüder von den Methodisten und wir hier und wie in Bibelkreisen und Gruppen und offenen Abend und CVJM und wo sie sind, die Alten und die Jungen, wo jeder seine Dienstanweisung erhält vom Haupt. Und nicht, dass einer tut, was er gerade will, sondern dass uns Christus führen kann. Welch eine harmonische Vielfalt wird das auf einmal in der Gemeinde Jesu. Was kann da geschehen in allen Völkern und Rassen, wenn Christus uns treibt? Nun sagen Sie mit Recht, das wäre ein Idealbild, sicher. Es geht jetzt auch nicht darum, ob das in unserer Welt vollständig gemacht werden kann. Das geschieht heute. Und ich möchte Sie nur fragen, ob Sie Glied am Leibe Christi sind. Man wird das nie, ich kann das nie mit letzter Bestimmtheit von Ihnen sagen, ob Sie Glied am Leib sind. Ich kann dieses Urteil nicht letztlich über einen Menschen abgeben, es ist auch nicht meine Aufgabe. Wo ist die Grenze der Gemeinde? Sind alle, die hier versammelt sind, Glieder am Leib Christi? Aber ich bitte Sie, Sie müssen es wissen, ob Sie mit dem Haupt Christus so verbunden sind, dass er Sie bestimmen kann durch sein Wort, dass er Ihnen seine Befehle mitteilen kann, dass Sie harmonisch eingefügt werden in dieses Vielerlei. Sie brauchen Gemeinschaft nicht, weil es langweilig ist, allein in seiner Bude zu sitzen. Sondern Gemeinschaft unter Christen ist nötig, weil die Glieder aufeinander angewiesen sind. was gibt das, wenn plötzlich ein Glied sich aus der Führung des Hauptes entzieht? Was gibt das für ein Gehampel und Gestrampel? Wenn plötzlich ein Glied zu zucken anfängt, weil es nicht mehr unter der Kontrolle des Hauptes steht. Sie gehören in diese feste Verbindung hinein mit dem Haupt Jesus Christus. Und wenn Sie mit ihm verbunden sind, werden Sie die Gemeinschaft mit den anderen Gliedmaßen suchen. Viertens, wenn Jesus das Haupt ist, dann ist die Gemeinde eine Stätte der Gegenwart Gottes. Viele Menschen sind abgestoßen von den Christen. Sagen, ach, ich kenne doch die Leute. Und wenn sie hier reinkommen, sagen sie, was ist das? Sie schauen unser Kirchendach an oder sehen uns an. Ich weiß nicht, was besser ist. Und dann schauen sie den Boden an und dann sagen sie, was ist das schon? Dann hören sie unsere Worte reden. Was ist denn daran göttlich? Es ist gut, wenn wir das möglichst nüchtern und hart machen und sagen, wir sind nichts Besonderes. Wir haben eine schlichte Kirche, vielleicht die schlichteste in Stuttgart. Und wir sind ganz normale Leute mit allen Schwächen und Gebrechen. Und bei uns geht's normal zu, wir wollen möglichst normal reden, auch auf der Kanzel, wir wollen auch keine feierliche Stille haben, wir wollen uns bewegen wie Menschen, damit das deutlich wird. Nicht die Stille oder das Orgelspiel ist das Göttliche in unserer Mitte. Was ist das Göttliche? Tragen wir da irgendwas an uns herum oder so ein Firnis oder so, doch vielleicht einen verborgenen Schein, der unser Haupt umstrahle? Es ist die Gegenwart Jesu, der als der Unsichtbare hier unter uns ist. Und in der kleinsten Kindergruppe, die sich im Gemeindehaus versammelt, geschieht dieses Geheimnis. Jesus ist da. In ihm sollte die ganze Fülle wohnen. Es war das Wohlgefallen Gottes, dass in Jesus die ganze Gottesfülle da ist. Und dann geschieht das. In diesem schlichten Kirchlein, dass der Herr redet zu ihnen selbst, dass sie dem lebendigen und heiligen Gott begegnet. Und eine Gemeinde mit allen äußeren Schwächen wird zum Ort der Gegenwart Gottes, zu seinem heiligen Tempel. Das ist schön, wenn Sie das entdecken in der Gemeinde. Und dann wissen Sie, warum man nicht solo Christ sein kann. Weil der Herr seine Gegenwart bindet, wo zwei oder drei versammelt sind. Dann auf einmal werden Sie heute Mittag eine Gemeinschaftsstunde aufsuchen und sagen, da, wenn Brüder oder Schwestern das Wort auslegen, und dann geschieht das, da ist die ganze Fülle Gottes da, weil Jesus das Haupt da ist. Und noch einen letzten Punkt. Dann hat die Gemeinde einen unverwechselbaren Auftrag. Einen unverwechselbaren Auftrag. Also die Gemeinde Jesu hat ja heute viele Aufträge. Was sollten wir Christen alles tun? Wir kommen ja nicht nach mit den vielen Diensten in der Welt. Eine solche Welt mit ihren Nöten. Was müsste man da alles tun? Das ist ja alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich das Neue Testament ansehe, dann hat Paulus der Gemeinde einen Auftrag gegeben, das Wort von der Versöhnung auszurichten. Aha, Versöhnung. Jetzt kommt er doch noch drauf. Heute, 40. Jahrestag. Er muss ja auch noch was sagen zum Kriegsbeginn. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort von der Versöhnung. Wenn wir Christen reden, tun wir es anders als das Fernsehen. Die können immer nur die alten Bilder zeigen. Wenn wir von der Versöhnung reden, sagen wir, wisst ihr, dass Gott einen Strich ziehen will und vergessen lassen will, das Alte? Dass wir nicht Gedenktage halten, um immer wieder grässliche Bilder vor Augen zu sehen, sondern um zu sagen können, danke Herr, dass du auslöscht, dass du Lasten von unserem Volk wegnimmst, dass du uns in die Zukunft gehen lässt, dass du nicht der Riesenmenge der Sünde gedenkst. Das ist das Amt der Versöhnung predigen, wenn Sie so wollen, heute am Jahrestag. Und das ist nicht ein weltfremdes Wort, wie hier und da manche meinen mögen, es sei vielleicht ein bisschen nur so über die Köpfe weggesprochen. Ganze Weltnot, diese zerstrittenen Völker, diese sich befehdenden Völker, diese Ungerechtigkeit, die Armut, der Hunger. Es kommt alles davon her, weil die Dinge aus der Ordnung Gottes, aus der Schöpfungsordnung herausgekommen sind. Und dann sagt Paulus, die Gemeinde hat doch das lösende Wort zu bringen, dass Menschen wieder in den richtigen Platz kommen, vor Gott versöhnt werden. Ich habe jetzt heute Morgen nur einmal die ganz kleine Sorge, ob Ihr Leben wieder in der richtigen Ordnung mit Gott drin ist. Man kann ja gar nicht anfangen, Eheprobleme zu lösen oder wirtschaftliche Fragen zu besprechen unter Christen, wenn man nicht sagt, stehst du ganz mit Gott im Frieden? Ist in deinem Leben alles mit Gott in Ordnung gebracht? Kann Gott dich überhaupt segnen? Und dann möchte ich Ihnen hier am Schluss der Predigt sagen, das ist so wunderbar, dass sonntäglich hier das Wort der Versöhnung Gottes gepredigt wird, dass Menschen hierher kommen und dann nach Hause gehen und sagen, ich sehe noch manche Last vor mir, aber das Wichtigste ist einmal in Ordnung gebracht. Gott steht hinter mir und er segnet mich. Und ich darf hineingehen in die Welt und etwas wirken für ihn. Und ich darf versuchen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, die durcheinander sind. Es sind ja in dieser Welt höllische Mächte los. Und ein Durcheinander herrscht. Und da kann man für den Herrn nicht wirken mit ein paar guten Taten. Das hat doch keinen Sinn. Sondern in der Vollmacht des auferstandenen Herrn, so sendet er uns. Der Paulus spricht, immer wenn er von der Versöhnung spricht, ganz drastisch vom Blut, da stoßen sich so zart beseitete Gemüter dran. Das war für den Paulus genauso schwer und sagt, das ist nicht nur ein Gedanke, so, ach Gott versöhnt, wir wollen uns alle versöhnen, wollen wieder lieb sein. Hoffentlich sind wir alle nett und freundlich miteinander. Sondern sagt, das war ein Tag des Opfers. Da ist das Blut von Jesus weggelaufen. Das hat viel gekostet, einen teuren Preis. Damit endlich in dieser Welt etwas Reales getan wird, um die Macht des Bösen zu stoppen. Und damit ein Neuanfang geschehen kann. Und dieser Neuanfang soll durch die Gemeinde Jesu in der Welt geschehen. Durch das Wort der Versöhnung. Vor ein paar Tagen ist die Nachricht um die Welt gegangen, dass die Bischöfe von Uganda eine Botschaft in die Welt gerichtet haben. Die Verhältnisse in Uganda nach der Befreiung sind jetzt schlimmer als vorher unter Idi Amin. Das Unrecht und die Gewalt ist noch schlimmer geworden. Die Anarchie herrscht an allen Ecken. Die Menschen sind rechtlos und gejagt, es gibt nichts mehr. Wie haben wir den Tag der Befreiung genossen? Und was ist das jetzt, das Wort der Versöhnung in diesem Volk aufzurichten, wo alles und jedes zerstört ist von Höllenmächten? Ich habe es Ihnen erzählt, was es in Soweto und in Südafrika bedeutet, Hass und Bitterkeit zu überwinden und das Wort der Versöhnung zu leben. Realisieren Sie das doch auch. Jesus Christus starb für Sie, damit Sie sein Bote werde. Und dass unsere Gemeinde dieses Wort der Versöhnung sagt, dass die Welt verändert, dass neue Anfänge setzt, dass wir etwas tun können in unserer Welt zur Ehre Gottes. Amen.